bin dann auch gerne immer zu den Menschen dort mit in die Häuser und habe geguckt, was sie denn so in der Küche zubereiten, was man dann vor Ort mit den Sachen, die man hat, machen kann. Vieles passt eben dann eben auch nur zu einer gewissen Struktur. Also ich möchte nicht mehr als 25 Schafe mit der Hand melken müssen. Das schaffe ich einfach nicht. Diese guten Lebensmittel mit dieser, naja, einfach dieser Qualität, die man eigentlich nirgendwo anders kriegt, wissen das immer mehr zu schätzen. Und deswegen bin ich da auch ganz entspannt, was jetzt so ein bisschen meine eigenen Kinder angeht. Da sind 2,5 Stunden Material entstanden und das sind aber immer so 5-minütige Videos, die man sich ganz gut so wegsnacken kann, sag ich jetzt mal. Aber was oft nicht gesehen wird und was ich hier eigentlich so wahrnehme, wie mein Leben läuft, ist, dass es sehr vielfältig ist, sehr viele kreative, freie Menschen hier wohnen, die unheimlich tolle Sachen machen, dass es da so viel gibt und dass auch alles immer, naja, mit Geschichten verbunden ist. Und am Ende frage ich mich halt, wie eine Gemeinschaft entsteht.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist das Grüne muss nach oben, der Podcast mit Blick über den Beetrand. Ich bin Jens und heute spreche ich mit Christina. Christina lebt auf einem Selbstversorgerhof im Osten Thüringens und sie gibt ihr Küchenkräuterwissen in einem ganz besonderen Kräuterkurs weiter. Ich möchte heute von Christina wissen, wie ihr Weg von der Stadt auf einen Selbstversorgerhof verlief, wie der Koriander sie auf Kräuterkurs brachte und was postutopisches Landleben ist. Hallo Christina.
Hallo Jens.
Christina, wer bist du und was machst du?
Hallo, ich bin Christina und ich lebe auf einem Selbstversorgerhof, wo ich mitarbeite. Und hin und wieder mache ich aber auch Sachen außerhalb des Hofes. Dazu habe ich meine Kamera und ich schreibe gerne Texte. Und so hat sich es eigentlich ergeben, dass ich für verschiedene Firmen hier in der Umgebung bei uns Newsletter schreibe oder auch Produktfotos mache. Oder auch mal, wenn sich es irgendwie anbietet, Projekte mit betreue als Prozessbegleitung, könnte man sagen. Und die ganzen Themen, mit denen ich mich so beschäftige, sind eigentlich, die Nachhaltigkeitsbubble, würde ich es jetzt mal so nennen. Ja, und ich bin neugierig und gucke immer, was noch so weiteres kommt. Und so bin ich auch bei Tatjana gelandet, die einen nachhaltigen Online-Shop hat. Und wir haben zusammen einen Kräuterkurs aufgenommen.
Genau, und Tatjana ist Tatjana von In Capital Letters bzw. von daheme.com. Und sie war selber auch schon zu Gast bei mir hier im Podcast, nämlich in Folge Nummer 18 vor gut ziemlich genau 3 Jahren. Und da kommen wir dann später auch nochmal drauf. Aber vorher frage ich dich erstmal, hast du einen Garten? Und wenn ja, was kann man da alles entdecken?
Ja, ich selber habe keinen Garten, aber ich wohne direkt an einem Garten. Also es ist eine Gemeinschaft, die wir haben und da sind eben viele Leute, die sich daran beteiligen. Und meine Schwester ist bei uns die Gärtnerin. Wir machen so einen kleinen Market Gardening Betrieb, für den wir 15 Leute mit Kisten beliefern und eben hauptsächlich auch für die Selbstversorgung anbauen. Und was man da jetzt so entdecken kann, wir sind ja noch relativ früh im Jahr, jetzt blühen gerade die Pfirsiche, die Aprikosen, das ist so ein bisschen, was uns wehmütig stimmt, weil die werden es dann wahrscheinlich nicht schaffen mit den Frösten, die jetzt immer noch anstehen. Dann haben wir letzte Woche in diesem Garten dann die erste Kiste schon geerntet. Da waren sehr viele Kräuter mit dabei, Schnittlauch, Bärlauch. Dann aber auch viel aus den Folientunneln, die wir haben. Da hatten wir Postelein und Rapunzel, so eben alles, was schon relativ früh frisch und grün daherkommt. Und ich bin, das kann man vielleicht noch so sagen, also ich bin in unserer Gemeinschaft eher die, die dann erntet und das Ganze in der Küche verarbeitet. Also ich bin zuständig für die, nicht zuständig, aber das ist so der Bereich, in den ich mich so reingefuchst habe. Alles was Haltbarmachung, Kochen, also wir sind ungefähr für jedes Mahlzeit so 10 Leute. Da wechsle ich mich mit meinem Mann ab. Wir kochen dann für alle und da ist es natürlich super dankbar, wenn man dann einfach das direkt nehmen kann, was hinterm Haus wächst. Und damit tolle Sachen machen kann. Also das macht mir sehr viel Freude.
Jetzt hast du schon ein bisschen angedeutet, was du oder ihr so am Tag macht. Wenn man an einen Selbstversorgerhof denkt, dann hat man ja oft die romantisierte Vorstellung, dass da die Hühner frei rumlaufen und ein paar Ziegen rummeckern und man einfach den ganzen Tag verträumt die Hand durch das hohe Gras streifen lässt. Aber ganz so ist es ja nicht. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie so dein Alltag auf dem Hof abläuft? Unabhängig jetzt von deinem normalen Job, dem du ja auch noch nachgehst.
Ja, also mein Alltag, ich kann mich ja heute mal dran erinnern, was ich schon so gemacht habe. Um 8, also relativ spät, würde ich sagen, für einen landwirtschaftlichen Betrieb, habe ich meiner Schwester geholfen beim Schafemelken. Die sind zurzeit noch im Stall. Wir melken die mit der Hand, so 25 Schafe, die wir da jeden Morgen und dann jetzt in ein paar Wochen dann auch abends melken. Dann habe ich die Milch zu unserem Nachbarhof rübergebracht und vielleicht so ein bisschen the big picture. Also es ist wirklich sehr romantisch hier. Ich mag immer das Wort Bullabü nicht verwenden, aber es ist wirklich ein bisschen so. Wir wohnen in einer Alleinlage. Vor uns der Fluss, die Weiße Elster, hinter uns der Wald. Und der Hof ist so ein alter Vierseithof, wo eine Seite nicht mehr existiert. Und wir sind off-grid, sagt man ja heutzutage. Also wir sind auch nicht an Wasser und ja, an Strom schon, aber Wasser nicht angeschlossen. Heizen mit Holz und ja, haben Hühner, die tatsächlich sehr frei rumlaufen. Bienen, ein paar Enten, die uns die Schnecken vom Leibe halten. Ungefähr 50 Schafe. Das ist so das große Bild. Ja, und dann habe ich gekocht für alle. Da habe ich dann schon ein paar von den frischen Sachen, die wir schon geerntet hatten, habe ich dafür verwendet. Weil das ist natürlich dann immer so das Größte, ne? Wenn man schon im April auch wirklich grüne Sachen verwenden kann. Da freue ich mich immer sehr. Und ja, habe eine Tomatensauce aufgemacht. Die habe ich letztes Jahr eingekocht. Das geht irgendwie bei uns mindestens ein bis zweimal in der Woche. Gibt es dann Nudeln mit Tomatensauce. Darauf können sich dann fast alle einigen. Und dann bin ich hierher gefahren und jetzt nehme ich den Podcast auf. Also mein Leben ist immer so ein bisschen eine Mischung aus Sachen, die ich auf dem Hof mache, aber eben dann auch wieder auswärts arbeite. Also ich bin jetzt nicht so eng in dieser Gemeinschaft drinne, dass ich da jetzt wirklich den ganzen Tag mitarbeite.
Und wie ist das Denken über die Selbstversorgung? Hat sich das in deinem Leben irgendwann gewandelt oder ist das noch so wie früher? Ich frage das deshalb, weil es könnte ja, oder ich kann mir zwei Szenarien vorstellen. Das eine ist, wenn man auf einem Selbstversorgerhof lebt und man keinen anderen Job noch hätte, sondern nur auf diesem Hof leben würde, kann ich mir vorstellen, könnte man auf der einen Seite sehr dogmatisch werden, dass man sagt, ich will von außen gar nichts mehr haben, ich will damit nichts mehr zu tun haben, ich will autark leben und so autark wie möglich und dann geht das vom Hundertstel ins Tausendstel. Das haben ja manche in der Nachhaltigkeitsbubble das Problem ja auch, ne? Dass die dann immer weiter versuchen, immer mehr und irgendwann sich da selber dran kaputt machen. Und auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es vielleicht aber auch frustrierend sein könnte, weil man ja eben das gar nicht schaffen kann, weil ich kann zum Beispiel kein Salz anbauen oder die wenigsten haben ja den Platz, um zum Beispiel so viel Korn anzubauen, damit sie ihr Mehl selber machen können. Wie gehst du mit dieser Situation um oder stärkt ihr euch da gegenseitig oder gebt ihr euch da gegenseitig Halt?
Das ist ein ganzer Strauß an Fragen. Ich fange einfach mal so ein bisschen, ich kann ja auch nur von meiner Perspektive aus reden. Also es war ehrlich gesagt nie unbedingt mein Traum, sowas zu machen. Ich bin da so ein bisschen reingestolpert, als ich vor 14 Jahren beschlossen habe, jetzt ist mal gut mit Großstadt und Reiseleben. Und ja, ich konnte mir das eigentlich sehr gut vorstellen, da mitzumachen. Aber es war jetzt nicht das, dass ich mir das ausgesucht hätte und damit das aufgebaut hat. Also der Hof gehört meiner Schwester und ihrem Mann. Es gibt noch eine weitere Familie, die quasi als GbR dort mit eingebunden ist und wir uns sehr viel unterstützen gegenseitig. Die ist auf der anderen Flussseite. Und die hatten das alles schon aufgebaut und mein Mann und ich, wir sind dann quasi mit hineingesprungen, gehüpft, was auch immer. Und sind da jetzt gar nicht so, dass wir da vorher uns irgendwie Gedanken gemacht haben, wie das so ist, autark oder eben als Selbstversorger zu leben. Und dieses Label nutze ich einfach nur gerne, weil es das dem am nächsten kommt. Ne? Also wir sind natürlich auch keine kompletten Selbstversorger. Ich sage immer so, in der Küche würde ich so 70-80%, je nach Jahreszeit. Und ich freue mich natürlich jedes Mal, wenn ich so ein 99%, ne? Das 1% ist dann das Salzessen hinkriege, wo dann wirklich alles vom eigenen Hof ist, was bei uns auch relativ einfach zu bewerkstelligen ist, weil wir eben, wie gesagt, das Gemüse haben, wir haben Tierhaltung, wir haben aber auch eine Käserei. Das heißt, da ist schon wirklich ziemlich viel abgedeckt und ansonsten sind wir oder ich jetzt eigentlich überhaupt nicht dogmatisch. Also ich gehe wirklich auch noch nebenbei einkaufen und wir haben Kinder und mit Kindern ist das Essen ja eh ein bisschen schwierig manchmal. Also wir haben bei uns dann gerade die Phase, wo sehr viel von dem eigenen Hofessen auch einfach verweigert wird und da kann man sich natürlich auf den Kopf stellen und sagen, hier, du isst das jetzt, es gibt nichts anderes oder man kann halt sagen, naja, geht vorbei, kaufe ich halt die Salami im Netto. Und das, was ich so ein bisschen auch mitkriege bei den älteren Kindern, ist, dass die das später dann unheimlich zu schätzen wissen. Also selbst wenn sie jetzt mal eine Phase hatten, wo sie das alles ziemlich, nicht so richtig leiden konnten und eine ganz andere Richtung gestrebt sind, kommen die jetzt tatsächlich alle wieder zurück und wissen genau das. Also diese ehrlichen, diese guten Lebensmittel mit dieser, einfach dieser Qualität, die man eigentlich nirgendwo anders kriegt, wissen das immer mehr zu schätzen und deswegen bin ich da auch ganz entspannt, was jetzt so ein bisschen meine eigenen Kinder angeht. Und ansonsten, also wir haben jetzt auch noch kein Balkonkraftwerk. Das hatten wir immer mal überlegt, uns irgendwie auch mit Strom da noch ein bisschen unabhängiger zu machen. Aber naja, es ist, dann geht sowas auch mal im Alltag unter. Also wir sind, ja, unsere Kinder gehen auf ganz normale Schulen. Wir sind integriert auch in die Region hier. Und das ist so ein, ja, so ein schönes Miteinander. Es ist jetzt gar nicht so, dass wir uns da so außen vor sehen. Natürlich wissen wir nicht genau, wie uns das Umfeld so wahrnimmt. Also das kann natürlich schon sein, dass da so ein bisschen denken die Ökospinner-Sekte oder ähnliches. Aber es gibt eigentlich auch genug Überschneidungen in die Gemeinde hier hinein, dass man da eigentlich, ja, dass wir da nicht so außen vor sind. Also ich denke, das ist ein gutes Mittelmaß an schönen Ideen, wie man gut zusammen leben kann, aber eben auch weiterhin andere Sachen weitermachen kann.
Und wahrscheinlich im besten Fall hilft es sogar, dass man ja den Kontakt nach außen hat, ne? Also das hilft auch für den Blick von außen zu auf euch und andersrum genauso, dass man sich da nicht abkapselt und dann irgendwo gesagt wird, diese Spinner, diese Ökos, sondern dass man die quasi mitnimmt. Und ihr ja auch eure Erzeugnisse nach außen irgendwo vermarktet.
Genau, da gab es immer mal unterschiedliche Wege. Also den Käse, den wir ja herstellen, das ist ein Rohmilchkäse aus Schafsmilch. Den haben wir am Anfang zum Beispiel viel über Märkte verkauft und irgendwann hatte keiner Lust mehr auf Märkte und jetzt haben sie so ein kleines, ja, Käse-Abo ins Leben gerufen und verschicken den Käse. Also da passen wir uns dann auch an. Wir sind aber auch immer sehr, sehr klein geblieben. Also das ist alles recht überschaubar. Also dieser Wunsch, ein Produkt, was jetzt gut läuft, dann endlos zu vergrößern und zu skalieren. Also dem haben sich hier die Leute nie hingegeben, was ich am Anfang nicht so richtig verstehen konnte, aber mittlerweile sehr, sehr gut nachvollziehen kann, weil vieles passt eben dann eben auch nur zu einer gewissen Struktur. Also ich möchte nicht mehr als 25 Schafe mit der Hand melken müssen, dann das schaffe ich einfach nicht. Und der Käsekessel ist zu klein und ne, alle Strukturen sind irgendwie genau auf diese Größe eingerichtet. Und dann muss man auch mal sagen, auch wenn wir jetzt mehr verkaufen könnten, wir wollen einfach nicht so. Und das ist ganz gut, dass ja, das hat sich immer so über die Jahre eigentlich so erhalten in den ganzen Wechseln.
Sonst würde man vielleicht auch schnell zu dem Punkt kommen, wo man das Prinzip eines Selbstversorgerhofes auch ad absurdum führt, ne? Also dass man auf einmal doch nicht mehr nur der Selbstversorgerhof ist, sondern ein richtiger Betrieb. Und das
Ja.
will man ja vielleicht auch nicht. Und wenn du mal also nehmen wir jetzt mal nicht das direkte Umfeld, sondern wie geht dein berufliches Umfeld damit um? Du hast ja selber gesagt eben, dass du mit in der Nachhaltigkeitsbubble viel unterwegs bist und dort Aufträge annimmst oder für Nachhaltigkeitsbubble-Menschen arbeitest. Wie gehen die damit um? Also ich denke mal, die haben weniger ein Problem damit, aber gibt es auch mal Menschen, die nicht aus dieser Bubble sind und die da irgendwie argwöhnisch sind oder so? Oder gibt es das gar nicht mehr?
Also ist mir jetzt, also ich glaube, ich kann mich da natürlich auch ein bisschen anpassen und überlegen, was ich wem erzähle, so, ne? Es ist, aber überlege ich jetzt tatsächlich, ist eigentlich immer die Neugier, die das Größte ist, was mir so entgegenschlägt. Also ich habe da eigentlich noch keine negativen. Nö, gab es nicht. Kann ich dir nicht weiterhelfen bei der Frage.
Alles gut, umso schöner eigentlich.
Ja.
Aber was mich noch interessieren würde, und ich meine das gar nicht mit einer wertenden eigenen Meinung, sondern ich würde es ganz neutral fragen wollen, wie man auf dem Hof mit dem Thema Veganismus umgeht, das ja irgendwie unweigerlich doch damit reinspielt in dieses Thema. Nun ist es aber so, bei der Käserei und Schafen und wahrscheinlich auch Hühnern und so weiter, bleibt das ja nicht außen vor. Also wie geht man mit so einem Thema um?
Das ist ein schönes Thema. Also mein eigener Sohn hat mit 2,5 beschlossen, er möchte jetzt Vegetarier werden, wenn nicht sogar Veganer. Die Phase ist mittlerweile komplett wieder vorbei. Und so ist es halt bei vielen, die sich, also die Kinder machen eigentlich alle so eine Phase durch, weil das natürlich schon hart ist, ne? Also wir leben sehr eng mit den Tieren, die haben Namen, die sind sehr menschenbezogen und dann irgendwie den Kindern verkaufen zu müssen, dass man die jetzt auch schlachten muss, weil man kann die Herde ja nicht endlos vergrößern und um die Milchbetrieb aufrechtzuerhalten, müssen sie eben auch Lämmer kriegen. Also das, ne, das ist so ein Zusammenhang, den ja auch nicht immer alle so verstehen, aber der ist einfach mal da. Das sind natürlich viele Fragen, die uns umtreiben. Und wir sehen auch so in der jüngeren Generation, dass sie da noch viel klarer auch sind. Aber für uns hat sich einfach das so ergeben, dass es einfach in diese Landschaft und in unseren Lebensstil sehr gut reinpasst. Und Tierhaltung ist im Selbstversorgerkontext unheimlich dankbar, weil wann hat man nichts? Das ist im Winter. Ne, dann ist es halt unheimlich schwierig, so auf seine, ja, Kalorien zu kommen. Fleisch ist dann tatsächlich was, was sehr leicht verfügbar ist, ne? Und das passt eben auch sehr gut hier in dieses Landschaftsbild. Wir haben sehr kleine, es ist sehr kleinteilig, extensive Weiden. Die Schafe fühlen sich da sehr wohl. Das passt einfach sehr gut zusammen. Und wir wüssten jetzt auch gar nicht, wir haben da schon zig Gedankenspiele gemacht, was man denn stattdessen mit den Flächen machen kann. Uns ist aber auch noch nicht so richtig was eingefallen. Also es ist ein Thema, was immer wieder aufkommt. Ich bin auch in der Küche so, dass ich eher so Komponentenessen koche und wenn Veganer da sind, auch sehr, sehr gerne darauf Rücksicht nehme. Lustig wird es dann vegan, glutenfrei, ohne Milchprodukte. Dann komme ich wirklich auch an meine Grenzen. Aber ich versuche wirklich dann auch jedem was zu kochen, was gut und nahrhaft ist. Und bin da auch immer wieder an Experimenten interessiert, was man sonst noch so machen kann. Wir haben ja auch viele Praktikanten, die so aus dem Ausland kommen. Die hole ich dann auch immer in die Küche und lass mir von denen Sachen zeigen. Also das ist ja auch immer ein schönes Geben und Nehmen. Deswegen versuche ich da offen zu sein. Also ich koche Fleisch, ich brauche es nicht jeden Tag, definitiv nicht. Ich sehe zum Beispiel, was in der Schulspeisung passiert, unheimlich kritisch. Also da wird wirklich hier im, ja, ist das Fleisch immer noch der Standard. Und wenn es dann im Kindergarten mal mittags kein Fleisch gibt, dann gibt es halt zum Nachmittag das Leberwurstbrötchen, damit die Kinder ihr Fleisch kriegen. Also das sehe ich wirklich auch sehr kritisch und denke, da müssen wir auf jeden Fall von wegkommen. Aber so für uns, für unseren Lebensstil passt es noch ganz gut zusammen. Und ich kann mich natürlich dann auch immer rausreden, dass ich jetzt für die Herde nicht die Verantwortung habe. Das heißt, die schwierigen Fragen muss ich am Ende nicht treffen. Punkt. Ja.
Jetzt gab es für dich ja auch eine Zeit vor der Zeit auf dem Hof. Wie war der Weg für dich zum Hof? Und du kannst einsetzen, wo du möchtest. Also ob das in der Kindheit ist oder im Studium, wie du magst.
Ja, aufgewachsen bin ich eigentlich in Städten. Unsere Eltern, ne, also meine Schwester hat ja quasi den Weg vor mir noch eingeschlagen auf dem Hof. Die wundern sich immer so ein bisschen, was da mit uns eigentlich passiert ist. Aber eine andere Kindheitserinnerung ist schon, dass wir immer im Wochenende draußen waren, mit den Fahrrädern rumgefahren sind und dann auch so ein bisschen geguckt haben, was man so mitnehmen kann. Also wir waren immer Pilze sammeln, Beeren sammeln und da ist schon so ein bisschen auch so diese Idee, dass, ja, Selbstversorgung ist auch schon ein bisschen, glaube ich, eingepflanzt worden, ohne Absicht bei unseren Eltern. Ich habe dann auch lange Zeit im Ausland gelebt, in Moskau, und bin dann aber zum Studium nach Lüneburg gegangen, habe dort angewandte Kulturwissenschaften studiert und habe eigentlich so meine 20er damit verbracht, mir die Welt ein bisschen genauer noch anzugucken. War da viel in Zentralasien unterwegs, aber auch in Amerika, Südamerika. Ja, Israel, also gab es so einige Stationen und so ein paar Länder, die mir so besonders, ja, vielleicht auch ins Herz gewachsen sind, ist auf jeden Fall Georgien. Da war ich mal 3 Monate in einem Projekt und da habe ich mich auf jeden Fall auch so in diese regionale Küche verliebt und bin dann immer, also wir waren auf einem, in einem Bergdorf und bin dann auch gerne immer zu den Menschen dort mit in die Häuser und habe geguckt, was sie denn so in der Küche zubereiten, was man dann vor Ort mit den Sachen, die man hat, machen kann. Und da ist auf jeden Fall auch schon so ein bisschen dieser Gedanke wieder, dieses mit dem, was man selber hat, wie kann man das verarbeiten, wie, was wächst regional, was sind so Besonderheiten, was kann ich davon aber auch vielleicht zu Hause umsetzen. Also solche Ideen sind auf jeden Fall damals schon mit, habe ich dann von den Reisen schon mitgebracht. Ja, und dann bin ich eigentlich in Berlin gelandet, habe zwischendurch noch meinen Mann in Kirgisistan kennengelernt bei einer Wanderung. Und da standen wir so ein bisschen vor der Frage, ein Kind hat sich angemeldet, was machen wir jetzt so, wo gehen wir hin? Und ich konnte mir dann auf einmal nicht mehr vorstellen, ein Kind ganz klassisch in einer Stadtwohnung großzuziehen und habe das ja auch bei meiner Schwester, die hat ein bisschen eher mit dieser Lebensphase angefangen, schon gesehen, wie schön sich das eigentlich ergibt, wenn man dann eben auch Platz hat, wenn man, ne, so ein bisschen auch eine andere Freiheit hat und wenn man aber auch nebenbei, neben den Kindern auch noch andere Sachen machen kann, zum Beispiel im Hof, die jetzt vielleicht nicht so wie jetzt ein klassischer Job unbedingt zeit- und ortsgebunden sind oder sind ja auch ortsgebunden, aber ne, ich kann auf dem Feld mitarbeiten, wenn das Kind schläft. Ich muss mich dann nicht unbedingt jetzt dafür freimachen. Und ja, haben wir einfach gefragt, ob wir damit hinziehen dürfen. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Das hat sich dann ganz gut ergeben. Dachten am Anfang noch, dass es ein bisschen kurzfristiger wird, aber aus dem Kurzfristigen sind dann jetzt doch 14 Jahre geworden. Und ja, wir fühlen uns da sehr wohl. So bin ich auf dem Hof gelandet.
Wie kam es dann zu der Affinität zu Kräutern oder zu deiner Kräuterliebe? Also irgendwo muss die ja entstanden sein. Also das haben wir, glaube ich, rausgehört. Das war in den Ländern, die du bereist hast. Aber dann auf dem Hof muss das ja auch irgendwie entstanden sein, dass du die Kräuter nicht nur in der Küche verwendet hast, also für deine Menschen um dich herum auf dem Hof, sondern dass du sie irgendwie so nach außen getragen hast. Und da spielte, glaube ich, so ein bisschen, und jetzt müssen wahrscheinlich 50% der Zuhörerinnen die Nase rümpfen, da ging es auch ein bisschen um Koriander, dass die Menschen einfach nicht wussten, was sie damit machen müssen.
Ja, zu der Zeit, als wir auf den Hof gezogen sind, war meine Schwester schon tief im Kräuteranbau drinne und sie hat damals für so einen Biokistenlieferdienst angebaut und dann zum Beispiel auch ganz liebevoll zusammengestellte Kräuterbündel gemacht. Und das Kräuter kann man ja dann doch sehr praktisch auf relativ kleiner Fläche anbauen. Man kann sie gut bündeln und man hat auch so ein bisschen was, was man verkaufen kann in der Saison, wo jetzt vielleicht noch nicht so viel Gemüse wächst. Und wir haben auch sehr viele Tomaten bei uns, aber für 100 Kistenkunden Tomaten anzubauen und die, ne, erntereif rausgeben zu können, ist wesentlich komplizierter, als wenn man ein paar Reihen Kräuter hat, wo man dann halt so schöne Sträußchen machen kann. Und das war halt schon immer so ein bisschen das Besondere an unserem Hof, dass wir spezialisiert waren auf Kräuter, dass wir auch viel mit Blüten gemacht haben. Und die Kistenkunden haben dann aber auch immer zurückgefragt, ja, was machen wir denn mit den Kräutern? Also wir haben dann so liebevoll kleine Sträußchen gebunden. Da waren dann zum Beispiel Petersilie, Koriander, Schnittlauch und vielleicht noch ein Rosmarinzweig drinne. Und so mit Petersilie weiß man ja, Rosmarin vielleicht auch noch. Bei Koriander hört es dann meistens auf. Und da ist bei mir halt so ein, auf den Reisen auch so ein bisschen so ein Schalter umgelegt, kann man fast sagen. Bei Koriander sagt man ja, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn und dass das auch so ein bisschen genetisch bedingt ist, ob man es jetzt als seifig oder als wohlschmeckend empfindet. Und gerade in Georgien ist Koriander überall dran, in Südamerika ist es auch fast überall dran. Und wir reden jetzt hier wirklich von dem Blattkoriander und nicht von dem Samen. Und bei mir hat sich das tatsächlich von einem Hassen in eine große Liebe gewandelt. Und mittlerweile ist Koriander so ein bisschen im Kopf bei mir verknüpft mit schönen Reiseerlebnissen. Und sobald ich den Geruch irgendwo wahrnehme, dann ja, mache ich gleich ein bisschen Urlaub irgendwo. Und den Kistenkunden und ein bisschen auch das näher zu bringen, haben wir dann eben auch angefangen, ein bisschen aufzuklären. Was kann man mit den Kräutern machen? Wie macht man sie haltbar? Zum Beispiel, dass man, wenn man so ein Kräuterbündel hat, was man jetzt nicht gleich alles verwenden kann, vielleicht in klein hackt und dann in Eiswürfelform einfriert oder trocknet oder ne, dass man ihnen einfach so ein paar Tipps mit in die Hand gibt. Und da ist mir aufgefallen, dass das Wissen um Kräuter und die Kräuterverarbeitung jetzt gar nicht so tief verwurzelt ist in unseren Esskulturen. Ne? Also wir streuseln uns Petersilie übers Essen und Schnittlauch ist auch fast auf jeder, ja, Systemgastronomie zu finden, aber dann hört es schon auch fast auf, so. Und da ein bisschen weiter einzusteigen, das war dann so mein Weg zum Kräuterkurs.
Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wie kam es dann zum Kurs? Du hast das ja vorhin schon erzählt, dass du das zusammen mit Tatjana gemacht hast von Daheme. Wie kam das zustande? Also wie kam bei dir die Idee zu einem Kurs? Und wie kam es dann dazu, dass du das mit Tatjana umgesetzt hast? Denn über die Plattform von Tatjana, also über Daheme, kann man den Kurs ja kaufen.
Genau, Tatjana habe ich kennengelernt, als ich ein eigenes Online-Nachhaltigkeits-Selbstversorgungsmagazin herausgebracht habe. Das war das Handgemacht-Magazin. Und da haben wir 4 Ausgaben zusammen mit einer ja, sehr lebendigen Instagram-Community auf die Beine gestellt. Das war eine sehr intensive, sehr schöne Zeit, aber kommerziell leider nicht so erfolgreich, dass ich es hätte ewig weitermachen können. Aber daraus sind viele Kontakte so ein bisschen in die Szene, sag ich jetzt mal, entstanden. Und Tatjana war mir aufgefallen, als ich recherchiert habe. Sie hat dann auch fürs Handgemacht-Magazin geschrieben, dass sie gar nicht weit weg von mir wohnt. Und sie hat ja dann doch einen recht großen Nachhaltigkeitsblog. Und das fand ich einfach spannend, dass da so jemand ist, der hier in der Gegend sowas macht. Und ja, und wir haben uns ein bisschen angefreundet. Mittlerweile haben wir dann die Rollen gewechselt, dass ich für Tatjana und ihre Webseite fotografiert und auch getextet habe. Und wir hatten einfach die Idee, lass uns doch mal irgendwas zusammen machen. Lass uns so das, was wir gut können, was uns irgendwie auch so ein bisschen so Leidenschaften sind. Also sie hat ja auch dadurch, dass sie eben viele Videos macht für Instagram, ein unheimliches Know-how aufgebaut. Und war, glaube ich, auch mal ganz dankbar, dass sie nicht vor der Kamera stand, sondern hinter der Kamera. Also wir haben dafür sozusagen die Seiten gewechselt, was für mich auch am Anfang eine ganz schöne Überwindung war. Aber so im Laufe des Jahres, denke ich, haben wir uns da beide sehr gut reingefuchst. Und ja, wir hatten den Ort, wir hatten das Wissen, wir hatten die Technik. Und wir dachten, das ist sowas, was vielleicht auch bei anderen Leuten mal gut ankommt so. Und es gibt nicht nur den Küchenkräuterkurs, sondern parallel dazu hat Tatjana mit Diana auch noch einen Wildkräuterkurs aufgenommen mit einem ähnlichen, ja, mit dem ähnlichen Ablauf sozusagen. Und das ist sozusagen diese Dreiergruppe, Diana, Tatjana und Christina. Wir haben das so zusammen auf die Beine gestellt.
Wer ist Diana?
Diana ist eine Wildkräuterpädagogin hier aus der Gegend. Und Tatjana hat sie kennengelernt, als sie bei ihren Kurs gemacht hat. Und ja, deswegen haben die zwei sich da so ein bisschen enger befreundet und wechselseitig auch geholfen. Und dann hatten wir einfach die Idee, dass wir das so ein bisschen komplementär machen, dass wir einerseits die Küchenkräuter machen und auf der anderen Seite die Wildkräuter.
Das heißt also Küchenkräuter, alles das, was man kennt, was wir eben schon ein bisschen aufgezählt haben, also Kerbel, Koriander, Petersilie und Co.
Genau.
Und die Wildkräuter sind dann?
Ja, Löwenzahn haben wir jetzt im Frühling gehabt, dann Schaboxkraut, Schafgarbe. Also das wandelt sich dann auch über die Saison. Und sie hat zum Beispiel auch versucht, so ein bisschen ungewöhnlichere Sachen mit reinzunehmen. Also eine Sache sind die Nadelbäume, Fichten und Kiefern, aber eben auch Lindenblätter hat sie mit drinne. Und ja, es ist dann immer schwierig, sich so auf nur Kräuter, also es geht im Prinzip um Wildpflanzen, kann man vielleicht so sagen, ja.
Und wenn man auf deinen Kurs schauen mit unseren Gartenkräutern oder Küchenkräutern, magst du mal in deinen eigenen Worten erzählen, wie dieser Videokurs abläuft? Denn man kennt Videokurse, wenn sie einfach gemacht sind, dann oder auch vor allem Kochkurse, dann ist das so, da steht jemand vor der Kamera, aber hinter der Kochinsel 2 Stunden lang und erzählt, was er dort macht. Bei dir ist es zum Teil so, aber vor allem ist es bei dir kurzweiliger, weil es ist Abwechslung drin. Aber erzähl mal mit deinen eigenen Worten, wie dieser Videokurs aufgebaut ist.
Ja, unser Projekt war tatsächlich, dass wir über ein ganzes Jahr gefilmt haben. Das würden wir wahrscheinlich so nicht nochmal machen, aber so sind unheimlich vielfältige Außenaufnahmen entstanden, auf die wir von Anfang an sehr viel Wert gelegt haben. Also wir haben uns schöne Locations gesucht. Ich zeige draußen, wie die Kräuter wachsen. Wir nehmen dann welche mit in die Küche und dort verarbeiten wir sie dann zu verschiedenen Gerichten. Und wir haben uns da so ein bisschen am Jahr entlang gehangelt. Ich habe mir dann für jede Jahreszeit 5 Kräuter rausgesucht, wo ich denke, die passen da jetzt ganz gut dazu. Und dann zeigen wir halt, wie sie draußen sind und nehmen sie dann eben mit in die Küche. Und da sind 2,5 Stunden Material entstanden und das sind aber immer so 5-minütige Videos, die man sich ganz gut so wegsnacken kann, sag ich jetzt mal. Und natürlich, wenn man sich so ein Thema erarbeitet, gibt es dann auch jede Menge Nebeninteressen und Projekte. Also wir sind dann noch auf essbare Blüten eingegangen. Natürlich auch, wie man Kräuter verarbeitet, wie man Teekräutermischungen macht, wie man verschiedene Gewürzmischungen herstellt. Also wir sind da sehr tief eingestiegen. Und mein Lieblingsteil ist eigentlich, das haben wir die Gärten der anderen genannt. Da besuchen wir Freundinnen von mir, die eben auch einen Garten haben und die zeigen uns dort oder ich gehe dort rum und gucke mir das an, wie sie eben das Thema Kräuter für sich umgesetzt haben. Denn das ist ja so vielfältig. Also ne, bei uns wachsen die Kräuter nach dem Market Gardening Prinzip schön in Reihen, weil sich das einfach sehr gut beernten und bearbeiten lässt. Aber es gibt ja dann noch die Kräuterspiralen, die Hochbeete. Es gibt auch so die Möglichkeit, einfach auf dem Balkon Sachen hinzustellen, in verschiedenen Gefäßen anzuordnen. Oder eine Freundin, die zeigt uns in ihrem Garten eine Kräuterinsel, die sie sich dann auch so richtig der Sonne folgend hingebaut haben. Also da sind sehr schöne Bilder entstanden. Also das ist so ein bisschen mein Lieblingsteil im Kurs.
Und du zeigst ja zum Beispiel auch die Haltbarmachung, aber auch die direkte Verarbeitung, also für den direkten Verzehr, unter anderem auch zum Beispiel Pasten. Wo kommen die Rezepte her? Sind das auch alles Mitbringsel von deinen Reisen oder ist das wirklich aus dem Kopf entstanden? Mensch, so könnte man das machen. Wie hat das funktioniert?
Ja, es ist eine Mischung aus allem. Also natürlich schmeckt man unterwegs viele Sachen und versucht, also ich habe dann immer versucht, die Sachen dann auch zu Hause nachzubauen. Ja, und auch was sich so bei uns auf dem Hof über die Jahre so eingebürgert hat. Also zum Beispiel gibt es etwas, das weiß ich nicht, ob ich das erfunden habe. Das macht, gibt es bestimmt in vielen verschiedenen Esskulturen. Wir nennen es bei uns Magic Pesto, was einfach eine Kräuterpaste mit Knoblauch, Essig, Öl, verschiedenen Chilis und noch so ein paar anderen Geschmacksträgern ist. Und ich sage immer, die knallt in alle Richtungen. Und das ist einfach daraus entstanden, dass natürlich in so einer Gemeinschaft jetzt auch nicht immer alle alles mögen und vor allen Dingen Kinder, gerade was Schärfe angeht und außergewöhnliche Geschmackskombinationen jetzt gerade nicht immer offen sind für neue Experimente und dass man dann einfach so eine Soße hat, die man dann auf alles noch zusätzlich drauf machen kann oder eben weglassen kann, wenn man darauf keine Lust hat. Und das ist so eine Tradition, die sich bei uns so ganz schön eingebürgert hat, das Magic Pesto. Also ich habe es sicherlich nicht erfunden, es sind verschiedene Einflüsse drin, aber so wie ich es dann herstelle, ja, finde ich schon, dass es meins ist.
Ich habe mir den Kurs angeschaut und kann ihn auch nur empfehlen. Also es ist wirklich mal was anderes als das, was ich zumindest bisher gesehen habe. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, den Kurs kann man bei Daheme kaufen. Ich verlinke das natürlich auch unter dieser Folge. Und wenn du jetzt mal schaust, wie du diesen Kurs gemacht hast, und du ja eben auch selber gesagt hast, dass du mit Tatjana dann zusammen da auch sehr viel, ich nenne es mal Hirnschmalz, reingebracht hast und ihr sehr viel darüber gesprochen habt und dann auch, es gab dann diese Sidequests, dass ihr zu den Höfen gefahren seid, also dass da ja sehr viel auch dabei wieder entsteht. Sind dabei auch neue Ideen entstanden? Also wird es da auch nochmal weitergehen? Also wird es noch andere Kurse geben?
Ja, das ist natürlich ein Thema, was uns seitdem begleitet und dafür, dass es jetzt für uns das erste Mal war, dass wir so ein großes Projekt in dieser Zusammenarbeit umgesetzt haben, haben wir natürlich auch einige Sachen gelernt und dann bietet es sich natürlich an, neue Sachen nochmal aufzunehmen. Wir haben hunderte Ideen, aber wir müssen uns erstmal so ein bisschen sortieren und schauen, in welche Richtung es denn weitergehen könnte. Aber ich denke schon, dass da noch was kommt.
Du hast mir auch erzählt, dass es dir wichtig ist, so wie du das mit Tatjana auch gemacht hast, dass du dich dort vernetzt hast. Dass es dir auch wichtig ist, dass du dich im lokalen Umfeld bei dir weiter vernetzt mit anderen Menschen, die ähnlich denken oder andere ähnliche Philosophien verfolgen. Warum ist dir das so wichtig, solche lokalen Netzwerke aufzubauen?
Ja, weil ich festgestellt habe, dass ich hier sehr, sehr gerne lebe und dass diese Gegend so, naja, ich will nicht sagen verrufen, wie sie manchmal so ist, aber ne, so Thüringer Osten, ich kann ja mal so ein bisschen ausholen. Wir wohnen im Landkreis Greiz, der heißt nicht nur so, sondern wird, wenn es sich so weiterentwickelt, 2035 auch der älteste Landkreis in ganz Europa sein. Wir haben hier natürlich eine bestimmte politische Struktur, die sich hier so ausbreitet. Aber was oft nicht gesehen wird und was ich hier eigentlich so wahrnehme, wie mein Leben läuft, ist, dass es sehr vielfältig ist, sehr viele kreative, freie Menschen hier wohnen, die unheimlich tolle Sachen machen und das sich so ein bisschen auch aus dieser Nachwendezeit entwickelt haben. Da haben zum Beispiel in unserer Gegend viele Höfe oder viele Hofprojekte oder auch so Mühlen wurden damals gestartet, Schulen wurden gestartet oder ja, Kultureinrichtungen und dass da so ein bisschen ein Generationswechsel jetzt vielleicht auch stattfinden muss, wie man das immer auch sehen will. Und dass ich mich jetzt hier vor Ort so ein bisschen auch engagieren möchte, dass Leute zueinander finden, dass sie auch davon erfahren, was hier eigentlich auch vor Ort alles schon ist, was hier läuft und das so ein bisschen zeigen mit Bildern, mit Texten. Ich bin da noch nicht so richtig zu einem Ende gekommen, wie ich das am Ende machen will, aber es gab schon so erste Vernetzungstreffen. Mal gucken. Also das ist so, ja, ich will hier vor Ort was machen. Das ist so auf jeden Fall die Erkenntnis.
Hast du das Gefühl, dass die Menschen, entweder direkt bei dir oder egal, auch in ganz Deutschland, ihr direktes Umfeld, also ich meine jetzt in ihrem Wohnort oder auch in der näheren Umgebung nicht mehr wissen, was da eigentlich passiert und oder es nicht mehr wertschätzen können?
Ja, das ist so, also ich bin, habe ich ja sicherlich schon erwähnt, ein sehr neugieriger Mensch und durch die Fotografie bin ich jetzt auch sehr schneller dabei, auch auf Leute zuzugehen, sie auszufragen. Und ich hatte so ein schönes Erlebnis, dass ich eine Freundin aus Dänemark zu Besuch hatten und wir sind einfach so ein paar von den ja, Handwerksbetrieben, die ich hier so kenne, angefahren, haben dort uns mit den Leuten unterhalten, wurden dort sehr offen empfangen und die waren einfach auch so dankbar, dass mal jemand kommt und auch ein bisschen Zeit mitbringt und haben sehr viel erzählt. Und das habe ich dann wieder anderen erzählt, dass es hier sowas gibt und dass wir sowas gemacht haben. Und die dachten, aha, da wäre ich ja gar nicht drauf gekommen, jetzt irgendwie zu dem Fleischer zu fahren oder zu dem Bäcker mal zwei Orte weiter. So. Also dass es da so viel gibt und dass auch alles immer ja, mit Geschichten verbunden ist. Und am Ende frage ich mich halt, wie eine Gemeinschaft entsteht. So. Und das ist, meine ich jetzt nicht so auf unsere kleine Lebensgemeinschaft bezogen, sondern vielleicht auch ein bisschen größer hinaus, der Ort oder eben ne, der Landkreis oder was auch immer. Und ich denke, ein Wissen voneinander und eben auch Respekt und ja, ein gegenseitiges Miteinander ist immer so eine Voraussetzung dafür, sodass man merkt, was ist hier eigentlich, was haben wir hier eigentlich auch schon alles.
Und in dem Zuge kam im Vorgespräch bei dir auch die Kulturwissenschaftlerin durch und dann hast du mir den Begriff des postutopischen Landlebens vor die Füße geworfen, sage ich mal, weil ich kannte ihn nicht. Was hat das mit dem Begriff auf sich? Und wie spielt er da in dem Bezug eine Rolle?
Ja, über den bin ich auch noch ganz frisch gestolpert, als ich Fotografien, die ich so für in meinem Umfeld gemacht habe, versucht habe, ein bisschen zu framen, vielleicht auch für eine Ausstellung mal vorzubereiten. Und naja, Kunst- und Kulturleute reden natürlich auch gerne in bestimmten Begriffskategorien. Und da fand ich diesen Begriff ganz gut, weil er eben ausdrückt, wir sind nicht mehr in der großen Zeit der großen Ideologien oder Utopien, die sind einfach mal vorbei. Und es ist eher so ein kleineres Miteinander finden, Sachen ausprobieren, Sachen vielleicht auch wieder verwerfen. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal so unbedingt so einen Rückzug ins Private, sondern einfach, wir können nicht ne, große sozialistische Umwälzungen vornehmen, sondern vielleicht erst mal klein anfangen. Wie fühlt sich's an, wenn wir eben uns gegenseitig nicht die Sachen abkaufen, sondern tauschen oder so gegenseitig reparieren, Sachen tauschen. Ich tausche zum Beispiel ganz oft Fotoshootings gegen irgendwas und lerne dabei, letzte Woche habe ich mich hypnotisieren lassen, also das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber man kommt ja auch immer irgendwie weiter und das finde ich einen sehr, sehr schönen Ansatz, da mal weiterzudenken.
Zum Schluss habe ich immer noch zwei Fragen. Meine erste Frage. Wie sehe für dich der ideale Lebensentwurf aus, wenn du nochmal neu anfangen könntest?
Da muss ich jetzt überlegen. Ja, das ist eine schöne Frage, aber da kann ich gar nicht so viel drauf antworten, außer dass es so wie es ist eigentlich sehr gut ist. Und ich bin einfach kein Mensch, der lange im Voraus plant. Das können andere viel besser. Und ich bin auch nicht in mein Leben hineingegangen mit so einer großen ja, Vorstellung. Also ich hatte mal ganz, ganz früher so eine Idee, ich möchte ohne Uhr, ohne Geld und ohne Schlüssel leben können. Also sprich, nicht abhängig sein zu müssen von Zeit, von anderen, vielleicht auch so ein bisschen neben den üblichen Konsumsträngen überleben können und auch ja, so viel Besitz haben wie nötig, aber jetzt nicht darüber hinaus. Und ich glaube, dem bin ich so, wie wir jetzt leben, eigentlich schon sehr nahe gekommen.
Meine letzte Frage. Stell dir vor, du könntest dir von irgendwo auf der Welt eine Pflanze aussuchen und du hättest die Garantie, dass sie bei dir im Garten gedeiht. Welche Pflanze wäre das?
Ja, da würde mir spontan die Mango einfallen, weil ich mag einfach Mangos so, so gerne. Und das ist jetzt so ein Baum, den kriegen wir hier nicht kultiviert. Aber das wäre cool, wenn wir hier einen Mangobaum hätten.
Dann nehmen wir den Mangobaum. Christina, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Und hiermit würde ich dir gerne das Mikrofon für ein paar abschließende Worte überlassen. Und damit sage ich vielen Dank.
Ja, danke Jens, dass ich hier reden durfte und vielleicht, was mir jetzt auch so ein bisschen rückblickend auf unser Gespräch nochmal so klar geworden ist, ja, seid neugierig, geht raus, guckt, was euer Nachbar macht, was ist in den Gärten der anderen. Es gibt so viele Menschen, die sich aufmachen, im Kleinen, im Großen und das so ein bisschen zu verfolgen, zu sehen, zu würdigen auch, das ist auf jeden Fall schon mal ein schöner Einstieg in ein schönes Leben. Danke.
Danke, mach's gut.
Tschüss.
Das war mein Gespräch mit Christina. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne, kommentiert und abonniert, um auch in Zukunft keine Folge zu verpassen. Alles Wichtige habe ich wieder unter dieser Folge verlinkt, so natürlich auch den Link zum Kräuterkurs von Christina. War dies die erste Folge, die ihr entdeckt habt, dann hört doch gerne auch die anderen. Ich spreche immer mit Garten-, Natur- und umweltbegeisterten Menschen. Mich findet ihr auch auf Instagram oder auf meinem Blog, dort erfahrt ihr immer alles Neue zum Podcast oder zu meinem eigenen Garten. Und jetzt heißt es erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.